Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben werden. Guten Morgen und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind zum Gottesdienst. Mein Name ist Anja Jacobi, ich bin Pfarrerin in Neunkirchen und wir werden zusammenwachsen zu dem zukünftigen Nachbarschaftsraum. Und deswegen freue ich mich, dass wir gerade so einen Kanzelringtausch haben und ich die verschiedenen Gottesdienstorte kennenlernen kann, vor allen Dingen aber Sie als Gottesdienstgemeinde. Schön, dass wir gemeinsam hier heute Gottesdienst feiern können. Der Menschensohn muss erhöht werden, heißt es in dem Wochenspruch. Und erhöht werden, das klingt so nett, so auf ein Siegertreppchen stellen, ein bisschen höher stellen. Das ist es ja auch, ein Siegertreppchen. Aber es ist das Siegertreppchen am Kreuz. Dort am Kreuz, erhöht, dort oben, hängt Gottes Sohn, leidend, verhöhnt und sterbend. Wir sind jetzt in der Passionszeit und denken immer wieder nach über Leiden in unserer Welt, Leiden Gottes an uns und mit uns. Keiner von uns kommt im Leben ohne Leiden aus. Und wir werden keine allgemeingültige Antwort finden. Warum gibt es Leiden? Warum muss ich leiden? Wir können wahrscheinlich immer wieder nur auf unseren Herrn und Heiland schauen, der dort am Kreuz hängt, leidet, mit uns, für uns. Und darin, auch in seinem Leiden, sollen wir unser Heil finden. Ich denke, wir werden ein Leben lang brauchen, um das immer wieder zu bedenken, ins Herz eindringen zu lassen und vielleicht Stück für Stück zu verstehen und Trost daraus zu ziehen. Und ich hoffe, ein Stück von diesem Trost finden wir auch heute in diesem Gottesdienst. Abkündigen möchte ich Ihnen die Einladung zum nächsten Sonntag im Gottesdienst hier um 9.15 Uhr in Rabenscheid und 10.45 Uhr in Liebenscheid. Die Kollekte heute ist für das Lebenshaus Osterfeld bestimmt, die Kollekte am kommenden Sonntag für die eigene Gemeinde. Gott segne, Geber und Gaben. Am Donnerstag um 19 Uhr findet im evangelischen Gemeindehaus im Liebenscheid ein Infoabend zum Thema Betrugsprävention statt. Infos dafür stehen im Gemeindebrief. Sie kennen all diese Betrügertricks, die es gibt, Enkeltrick und anderes. Es kommt auch ständig Neues hinzu. Herzliche Einladung am Donnerstag um 19 Uhr hier. Alle Info und ja, Hilfe für Sie, mit diesen Fallen und Tricks umzugehen. Ja, und jetzt feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Es ist im Gesangbuch im Roten das Lied Nummer 98. Thank you. sei mir nahe, denn mir ist Angst. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam Psalm 69 beten unter der Nummer 731 im Gesangbuch. Und ich bitte Sie, die eingerückten Teile zu beten. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.
Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Rette mich aus dem Schlamm, dass ich mich versinne.
Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern.
Lass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe.
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Kommt, lasst uns anbeten.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Gott, das Wasser steht bis zum Hals, Angst bedrängt. Wohin gehen wir mit unserer Angst? Wie oft schließen wir sie ein in der tiefsten Herzenskammer, aber sie drückt sich heraus, dringt aus unseren Poren und steckt andere an. Herr, erbarme dich.
Der Eleison, Kyrie Eleison.
Gottes Güte ist tröstlich. Aber letztlich, finde ich, hilft nur eines gegen unsere Angst. Das ist die Gewissheit, wie Paulus sie beschreibt, der sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges oder irgendeine andere Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die erschienen ist in Jesus Christus. Ich bin gewiss, die Liebe Gottes trägt mich. Nichts kann mich trennen von ihr. Lob singt dem Herrn, Lob singt seinem heiligen Namen.
Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gaben. Darum das nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schaden. Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass. Allfried hat nun sein Ende.
Wir beten, Herr, ich will mich dir öffnen, in der Freude des Tages, aber auch in der Not der Nacht will ich zu dir beten. Ich will dich suchen, ich will dir vertrauen, dass deine Wege gut sind, auch wenn ich sie nicht immer verstehe, auch wenn ich leide. Ich will deiner Liebe trauen, zieh in mein Herz ein, jeden Tag neu, als der König, als der Retter und Erlöser, als Erfüller und Vollender. Darum bitten wir im Namen Jesu Christi, deinem lieben Sohn und unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich lese uns Worte aus der Heiligen Schrift und ich habe mich dafür entschieden, heute nicht die Luther-Übersetzung zu nehmen, sondern die neue Basisbibel, weil dieser Text, finde ich, einfach deutlich verständlicher wird in dieser Übersetzung. Ich bitte Sie, zur Schriftlesung sich zu erheben. Ich lese uns aus dem Brief an die Philipper. Paulus schreibt: Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Jesus Christus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechts an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, unseres Vaters. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Amen. Wir antworten auf die Worte Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Und wenn wir diese uralten Worte sprechen, dann sind wir verbunden mit den Menschen lange vor uns, mit unseren Urgroßvätern, Großmüttern, mit Menschen auf der ganzen Welt und ich hoffe auch mit denen, die nach uns kommen. Und so bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das Lied Nummer 93, ich glaube, es hat 4 Strophen.
Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext. Der steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja. Wir Theologen nennen es das Gottesknechtslied. Da leidet einer mit, für, an Gott. Ich lese uns, was Jesaja schreibt. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir selbst das Ohr, dass ich höre, so wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meinen Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichen. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein. Denn ich weiß, ich werde nicht zu Schanden. Er ist nahe, der, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will verdammen? Siehe, sie werden alle wie ein Kleid zerfallen, wie ein Kleid, das von Motten zerfressen wird. Ich aber werde bleiben. Guter Gott, so öffne uns Herzen und Ohren. Sei du es, der uns öffnet für dich und dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, müde sein, das kennt jeder. Es gehört zum Auf und Ab eines Tagesablaufs. Mancher hat bereits am Mittag einen kleinen Anflug von Müdigkeit und findet vielleicht Zeit für ein kurzes Nickerchen oder ersatzweise ein Espresso. Und manchmal bin ich schon am Morgen müde, klang es vor vielen Jahren in dem Lied von der Gruppe Karat. Müde sein ist also nicht nur menschlich, jedes Lebewesen kennt's. Aber es macht einen Unterschied, wovon ich müde geworden bin. Eine lange Wanderung durch Berg und Tal ruft eine andere Müdigkeit in mir hervor als ein langer Tag am Schreibtisch. Und manchmal wird man sogar vom Nichtstun müde. Und es gibt Menschen, die sind einfach müde, ohne zu wissen, warum. Sie würden gerne mehr, anders. Long Covid ist so ein Problem. Und diese Menschen fallen dann sich selbst zur Last mit ihrer Müdigkeit und kommen trotzdem nicht daraus hervor. Wer müde ist, schweigt. Wer müde ist, möchte am liebsten in Ruhe gelassen werden. Nicht nochmal aufstehen und ans Telefon gehen müssen. Bitte jetzt nicht über das reden, was doch erst am nächsten Tag alles zu tun ist. Mit den Müden zu reden, ist deswegen mühsam. Für den Müden da sein zu wollen, kostet Kraft. Und einen müden Menschen wieder aufrichten zu wollen, macht selbst müde und strengt an. Jesaja soll nun also die Müden trösten. Und die Menschen, unter denen er lebt, sind ausgelaugt. Müde. Der eigene Staat, den sie vor vielen Jahren hatten, ist zerschlagen. Das eigene Land haben sie verlassen müssen. Sie wurden mit Gewalt umgesiedelt. Und dieses lange Exil unter den fremden Menschen im fremden Land hat sie mürbe gemacht. So lange harren sie schon aus. Und die Hoffnung, bald nach Hause zu kommen, erscheint aussichtslos. Übermächtig ist die Herrschaft der Babylonier. Immer wieder kommt ein neuer König und sie hoffen, vielleicht können wir zurück. Aber es gibt kein Entrinnen. Immer wieder haben sie darauf gewartet, dass ihre Lage sich verbessert. Immer wieder ohne Erfolg. Immer wieder haben sie natürlich zu Gott geschrien um Hilfe. Aber irgendwie erschien nichts zu hören. Nichts. Hoffen, warten, enttäuscht werden. Dieser Dreiklang macht müde, zermürbt. Dieser Dreiklang lässt alle Kraft aus den Knochen heraus verschwinden. Und wie eine dicke Betondecke liegt die Müdigkeit, Frustration, Enttäuschung auf dem Volk. Und da redet einer zu den Müden. Es ist eine schwere Aufgabe, denn zu den Müden kann man nicht laut reden. Und man kann zu den Müden auch nicht von sich selbst reden. Mit den Müden redet man eher vorsichtig. Nicht mit dieser Selbstgewissheit, die uns Starken oft auf der Stirn geschrieben steht. Müde Menschen sind nicht laut. Müde Menschen haben empfindliche Ohren. Und da tun gute Ratschläge eher weh. Müde Menschen sind wohl schwache Menschen. Und wer möchte schon schwach sein? Gut, dass es Kaffee gibt und Tee. Die helfen uns immer wieder über Hänge hinweg. Und es gibt Crystal Meth. Das ist eine moderne, synthetische Droge. In osteuropäischen Hinterhöfen wird sie zusammengekocht und dann auf dem westeuropäischen Markt verkauft. Denn Crystal Meth sind kleine Pillen und die machen wach. Die machen konzentriert, zumindest am Anfang. Mütter erzählen, dass sie ihren stressigen Alltag mit kleinen, quengeligen Kindern, mit Schulaufgaben, mit Beruf und Haushalt eigentlich nur deswegen hinbekommen haben, weil sie so eine kleine Tablette genommen haben. Und damit ging alles viel leichter. Sie brauchten weniger Schlaf. Diese hässlichen Augenringe verschwanden. Sie konnten besser arbeiten, konzentrierter, waren erfolgreicher und entsprachen einfach wieder mehr diesem Bild, dass die Werbung, die Gesellschaft, aber auch wir Frauen selbst so gerne von uns haben, dass wir erfolgreich sind, dass wir das hinkriegen, dass wir das schon schaffen. Leider hält die Wirkung der Pille nicht lange an. Mann oder Frau braucht immer wieder mehr davon und irgendwann ist es keine Frage mehr, ob die Pillen helfen. Der Einstieg in die Abhängigkeit ist dann längst vollzogen. Der Druck, standzuhalten in der Gesellschaft, der ist groß, vielleicht gerade besonders bei jungen Familien. Denn wir sind eine Gesellschaft der Starken, der Leistungsfähigen. Und wer da nicht mithalten kann, ist halt selbst schuld. Der Starke gewinnt, der Starke hat Recht, der Starke ist im Rampenlicht. Schwach sein, krank sein, alt sein, ist nicht attraktiv, ist nicht produktiv. Schwach sein, eigentlich möchte das wohl keiner. Wenn wir uns die Natur anschauen, da herrscht doch eigentlich überall das Recht der Stärkeren. Bei uns Menschen sollte die Stärke anders sein. Aber immer wieder in der Weltgeschichte droht sich das Recht des Stärkeren zu behaupten, drohen Macht und Gewalt zu regieren. Wir versuchen dagegen zu halten. Mit Menschenrechten, mit Gesetzen. Wir versuchen, Minderheiten zu schützen, auch Schwachen zu ihrem Recht zu verhelfen. Aber ich habe den Eindruck, es gibt auch so etwas wie eine Lust an der Stärke, eine Lust an der Macht. Der Blick auf die Schwachen, Rücksicht auf sie, das erscheint oftmals wie ein Luxus, den wir uns leisten, wenn wir halt möchten. Und wir leben, glaube ich, gerade in einer Zeit, wo das Recht des Stärkeren wieder neue Attraktivität gewinnt, wieder normaler wird. Trump schmiedet mit Putin eine Allianz der Stärke. Und wer da nicht hineinpasst, in diese Gruppe der Starken und Reichen und Mächtigen, der hat halt Pech und bekommt dann auch noch den Hohn ab. Zwei Starke verbünden sich und teilen die Beute untereinander auf. Zurück bleiben Enttäuschte, Verhöhnte. Vielleicht hatten Sie vor Wochen das Treffen gesehen, Präsident Trump mit Vance, seinem Stellvertreter, und Präsident Zelensky. Da war genau das, Spott und Hohn für den Verlierer und Beschämung. Zurück bleiben Menschen ohne Hoffnung, bleiben Verlierer, denen noch das genommen wird, was ihnen mal gehörte. Zu diesen Menschen spricht Jesaja. Denn es gibt und gab sie immer wieder, die Verlierer, die, von denen die Geschichte so selten schreibt, weil sie eben keine Schlacht gewonnen haben, sondern höchstens, wenn es gut geht, überlebt. Jesaja spricht zu den Müden und Enttäuschten. Ich dachte an den Amoklauf Anfang März in Mannheim. Schon wieder Tote und Verletzte. Und wir sind so leid. Wir sind müde. Schon wieder blanke Gewalt. Vor ein paar Tagen das Rennen mit schnellen Autos. 2 Tote. Gewalt und Gedankenlosigkeit. Bei diesem Amoklauf in Mannheim war der Täter diesmal kein Ausländer, kein Asylant. Und deswegen blieben die Rufe nach der Politik aus: Ausländer müssen raus, wir müssen die Politik ändern. Es war ja ein Deutscher, der es gemacht hat. Und trotzdem wurde wieder nach der Politik geschrien: Wir müssen unser Land sicherer kriegen. Aber wie soll die Politik denn unser Land sicherer machen? Mit noch mehr Polizisten? Und wo sollen die herkommen? Oder etwa mit verpflichtenden psychologischen Gesundheitstests für alle, damit wir rauskriegen, wer von uns hat denn einen Knacks oder einen Tick? Wir leben in einer gefährlicher werdenden Gesellschaft mit einer wachsenden Zahl an psychisch kranken Menschen und damit auch mit einer wachsenden Zahl an gefährlichen Menschen. Und ich denke, das liegt nicht an der Politik. Wir sind die Gesellschaft und es liegt an uns als Gesellschaft. Ich habe den Eindruck, wir verrohen. Wir werden immer mehr Individualisten, Egoisten, mit immer mehr einsamen Menschen, die sich nicht mehr zugehörig fühlen. Mit enttäuschten Menschen, mit Menschen, die sich radikalisieren. Ich habe in dieser Woche mit 2 jungen Männern gesprochen, Schiedsrichter sind die. Und sie haben beide gesagt, sie werden das jetzt aufhören. Es hat ihnen immer Spaß gemacht, Schiedsrichter zu sein, Pfeifen, Fußballspiele, toll. Aber das Wochenende opfern, um angeschrien zu werden, um angepöbelt zu werden, sie hören auf. Ich meine, so wie wir zusammenleben oder wie wir gerade eben nicht zusammenleben, hat einen Anteil an der wachsenden Gewalt unter uns. Es sind wir und nicht die Politik. Wir müssen unser Zusammenleben ändern. Und ich habe den Eindruck, man merkt unserer Gesellschaft immer mehr an, dass die christlichen Werte verloren gehen. Rücksicht aufeinander, Respekt, Nächstenliebe, wer kennt denn dieses Wort noch? Ich finde, man merkt unserer Gesellschaft an, dass Gottes Geist verloren geht. Und wir brauchen ihn. Jesaja soll also die Müden trösten, soll Hoffnung und Zuversicht wecken, festhalten an Gott. Und er erzählt von seiner Gotteserfahrung. Jeden Morgen weckt mir Gott das Ohr. Gott macht mich bereit für den neuen Tag. Er steht mir zur Seite. Und Gott erwartet von mir nicht große Leistung, dass ich dies oder jenes hinkriege. Er ist da für mich. Er schaut auf mich. So redet Jesaja, redet zu den müden Enttäuschten. Und sie verlachen ihn. Sie können es nicht hören. Sie ertragen es nicht, diese Worte des Trostes. Sie lachen über ihn, verspotten ihn. Weg mit dem Schwätzer, wir ertragen ihn nicht, so rufen sie. Und Jesaja gibt nicht auf. Hört doch hin, sagt er. Das ist nicht der Dreiklang, den ihr kennt. Hoffen, warten, enttäuscht werden. Ich singe euch mein Hoffnungslied von Gott und seiner Treue. Und ich nehme hin, dass ihr mich einen Lügner nennt. Ihr verachtet mich, bespuckt mich, gießt euren Spott wie mit Kübeln über mir aus. Aber ich bin mir sicher, sagt Jesaja, am Ende werde ich Recht bekommen. Am Ende werden die Schwachen Recht bekommen. Gott hat mich zu euch gesandt, euch das zu sagen. Es sind seine Worte, die ich an euch richte. Haltet aus, haltet durch. Er wird uns ins Recht setzen. Seine Liebe stärkt. Liebe Gemeinde, wir sind jetzt mittendrin in der Passionszeit. Die Zeit, in der wir immer wieder neu an Jesu Leiden und Sterben denken. Und schon früh haben Christen die Worte von Jesaja auch auf Jesus bezogen. Christus wird verhöhnt, verlacht, gekreuzigt. Jesaja und Jesus, sie haben es beide erfahren, das Leiden des Verlierers, der noch dazu den Spott abbekommt. Beide haben erfahren, wie es ist, nicht nur selbst enttäuscht zu werden, sondern auch andere zu enttäuschen, die Enttäuschung der ganzen Menge auf sich zu ziehen, Verlierer zu sein, zu enttäuschen. Doch selbst vom Kreuz herab hören wir doch immer noch die Botschaft Gottes. Der, der da hängt, der von vielen Verachtete, der Verlachte, das ist Gottes Sohn. Der, der da am Kreuz hängt, der ist nicht am Ende. Das ist der neue Anfang Gottes mit uns. Zugegeben, die Stimme vom Kreuz ist eine leise Stimme. Aber es ist die Botschaft, dass Gott uns nicht zu Schanden werden lässt. Auch wenn wir uns am Boden fühlen und am Ende, dann ist Gott doch längst nicht am Ende mit uns. Er gibt uns nicht auf. Er will mit uns sogar den Tod durchbrechen. Das Leben soll siegen, auch mitten im Tod. Die Schwachen sind gesehen. Die Schwachen sind die, die zu Gott gehören. Bei Gott gilt nicht das Recht des Stärkeren. Das sehen wir am Kreuz. Bei Gott sehen Sieger nun mal ganz anders aus. Ich wollte Ihnen noch eine Frau vorstellen, die auch eine Siegerin ist, die so ganz anders aussieht als unsere heutigen Sieger. Vielleicht kennen manche sie. Corrie ten Boom. Sie war eine Holländerin und, wie ich finde, eine sehr beeindruckende Frau. Corrie ten Boom lebte in Haarlem. Ihr Vater hatte da ein Uhrmachergeschäft. Und 1924 war Corrie ten Boom die erste Frau in Holland, die das Diplom einer Uhrmacherin in den Händen hielt. Die Eltern, Geschwister, die nicht verheirateten Tanten, sie lebten alle zusammen in einem engen, schmalen Stadthaus und sie waren überzeugte Christen. Und als solche hielten sie freundschaftliche Verbindungen zu den Juden. Corries Vater sagte immer, die Juden, das sind Gottes altes Volk. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Deutschland besetzte auch Holland, obwohl es ja eigentlich neutral war. Auch dort wurden also Juden in Konzentrationslager verschleppt. Corrie und ihre Familie wurden Teil einer Untergrundbewegung, die Juden versteckte. Sie ließ in ihrem Haus einen kleinen Verschlag bauen, da konnte man ja 4 bis 6 Juden verstecken, zumindest für eine Zeit. Das Hauptproblem war immer wieder, ausreichend Nahrung für diese zusätzlichen Esser zu kriegen. Also haben sie Lebensmittelkarten geklaut. 1,5 Jahre ging das Ganze gut. Aber es war von Anfang an klar, dass es eine äußerst gefährliche Sache war, Juden zu verstecken und zur Flucht zu verhelfen. Corrie ten Boom hat die Gefahr auf sich genommen, obwohl sie genau wusste, dass es nicht gut enden würde für sie. Eine Zeit lang vor dem Krieg, als Holland sich noch in Sicherheit wiegte, weil es neutral war, da hatte sie mehrere Male eine Vision. Und sie sah in dieser Vision, wie Teile ihrer Familie in einer Art Viehwaggon abtransportiert wurde an einen Ort, an den sie nicht hin wollten. Sie spricht mit ihrer Schwester Betsy darüber und sagt dann, wenn Gott mir gezeigt hat, dass wir schlimmen Zeiten entgegengehen, dann genügt es mir, dass er es weiß. Er zeigt uns manchmal Dinge, um uns zu sagen, dass er auch das in seinen Händen hält. Im April 1944 wurde Corrie ten Boom eine Falle gestellt. Sie und ihre Familie wurden denunziert und abtransportiert. Sie und ihre Schwester Betsy kamen nach Ravensbrück ins Arbeitslager. Ihre Schwester starb dort, ihr Vater schon während der Verhaftung. Corrie hatte bei der Einlieferung in das Lager eine kleine Bibel mit hineinschmuggeln können. Und im Lager hielt sie heimlich Bibelstunden. Sie tröstete die Verzweifelten, die Müden. Sie sangen Lieder, sie lasen in der Bibel, sie beteten miteinander. Und hinterher haben manche Überlebende gesagt, das war es, was mir geholfen hat zu überleben. Da wurde mein Überlebenswillen gestärkt, da habe ich Mut bekommen. Wenn ich am Versinken war, dann war die Bibelstunde das Einzige, was mich wieder aufgerichtet hat. Auch Corrie hat das Schreckliche überlebt und nach dem Krieg gründete sie Rehabilitationszentren, hauptsächlich für die Opfer von nationalsozialistischer Gewalt. Und ihr großes Thema war immer wieder Vergebung. Wir müssen vergeben. Wir müssen auch den schlimmsten Tätern vergeben, um Frieden zu finden und um als Gesellschaft neu zu starten. Mich fasziniert diese Frau und ihr Gottvertrauen, ihre Liebe zu Jesus, die sie sagen lässt, und wenn ich durch schlimme Zeiten gehen muss, dann genügt es mir zu wissen, dass Gott es weiß, dass er es in seinen Händen hält. Die laut dröhnenden Sieger von damals gibt es längst nicht mehr. Aber ich finde Frauen wie Corrie ten Boom und ihre Botschaft, die leuchten. Wenn wir auf Gott vertrauen, brauchen wir den langen Atem. Wir werden Geduld brauchen und auch die Bereitschaft zu verlieren und zu versagen. Wir werden die offenen Herzen brauchen, ihn auch da zu finden, wo eben kein Licht leuchtet. Aber auch in den schlimmen Zeiten sollen wir immer wieder erfahren, dass er uns zur Seite steht, dass er uns nicht vergisst, dass er mit uns geht. Der Blick aufs Kreuz soll uns immer wieder stärken. Und wir sollen uns trösten lassen. Denn so wie Jesaja geschrieben hat, erweckt mich alle Morgen, das gilt doch auch uns. Er will uns jeden Morgen das Ohr öffnen für seinen Trost, für seine Bereitschaft, mit uns in den Tag zu gehen. Er erwartet nichts Großes von uns, aber unsere Treue, auch dann, wenn wir schwach sind und nicht mehr können, dass wir uns helfen lassen von ihm, dass wir uns aufrichten lassen von ihm und dass wir treu bleiben. Treu in dem Vertrauen, er steht zu uns. Er ist unser Retter, unsere Hilfe. Amen. Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor. Jochen Klepper hat dieses Lied nach unserem Predigttext gedichtet. Es ist die Nummer 452 und wir singen 4 Strophen davon.
Thank you.
Bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben. Guter Gott, deine Herrlichkeit strahlt. Aber du zeigst dich auch im Staub und in der Asche, wo wir dich nicht vermuten, wo kein Licht leuchtet, kannst du trotzdem anwesend sein. Herr, wir bitten dich für Menschen, die unter der Last des Lebens leiden, denen alles zu viel wird, die den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden können, die sich aufgegeben haben. Wir denken an Einsame, Kranke, Verzweifelte. Wir denken an Menschen auf der Flucht, vor Krieg und Gewalt oder vor einem perspektivlosen Leben. Herr, Gewalt und Hass und Eigennutz wachsen und gedeihen unter uns. Spielerisch lernen es unsere Kinder, Ego-Shooter-Spiele, Töten am PC, man lernt so leicht. Herr, hilf uns zu vermitteln, was Barmherzigkeit ist. Lass es kein Fremdwort sein. Dring in unsere Herzen ein. Wir bitten dich für die Opfer von Gewalt und Terror. Hilf, dem Hass zu widerstehen. Wir bitten dich für die Mächtigen, Regierende, für Menschen mit Verantwortung. Und Herr, wir bitten dich für deine Kirche. Herr, wir sollten leuchten und Hoffnung bringen. Leuchte du in uns. Um deinen Geist bitten wir dich. Herr, du fehlst so sehr unter uns. Erbarm dich. Wir beten weiter in der Stille. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, war zum Segen für unsere Welt. Wir singen das Lied Nummer 97. so gehen sie in die Woche, in den Tag, als die geliebten Kinder Gottes mit seinem Segen. Ich bitte sie, sich zu erheben. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Sie erhebe ihr Angesicht auf dich und schenke dir ihren Frieden.